BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch am Freitag. München in den 70er Jahren, das war eine Stadt, die in allen Schlagzeilen war. München war laut, schrill, verrucht, lustig, gemütlich. Aber damals hat die Schickeria auch angefangen. Und München war eine große Baustelle. Und München war die Stadt, wo auf einmal die Nackerten im Englischen Garten gelegen sind, wo Musikgrößen aus der ganzen Welt gekommen sind, wo Partys gefeiert worden sind und ganz normale Leute einfach in München gelebt haben. Und einer hat das dokumentiert. Mein Gast heute ist Heinz Gebhardt, der hat ein Buch herausgegeben, Münchens wilde 70er Jahre. Und in diesen Zeiten, in diesem Jahrzehnt, das wirklich Traditionen und Konventionen gesprengt hat und eine grenzenlose Freiheit versprochen, war Heinz Gebhardt Fotograf. Und er war bei den Prominenten, er hat Alltagssituationen fotografiert und so ein bisschen den Spiegel von München uns in diesem Buch gezeigt. Ein spannendes Zeitdokument ist es und Heinz Gebhardt ist heute bei mir zu Gast und erzählt von München in den 70er Jahren und von seinem Beruf als Fotograf damals, wenn Sie an Kir Royal denken, an Baby Schimmerlos und den Herbie. So ungefähr wie der Herbie ist er mit seinem Fotoapparat zwischen Schickeria und Baustelle rumgerast und hat München porträtiert. Ein liebevolles, spannendes, interessantes, buntes und wildes Porträt ist es und darüber unterhalten wir uns. Habe die Ehre und grüß Gott, sage ich zum rasenden Fotoreporter Heinz Gebhardt. Schön, dass Sie bei mir zu Gast sind. Das erste Mal Premiere in einem Hörfunkstudio.
Ja, habe die Ehre.
Hat lang gedauert, aber Sie haben ja nie Zeit gehabt als rasender Reporter.
Ja, ich war beschäftigt mit dem Fotografieren.
Und haben ein schönes Buch draus gemacht, Münchens wilde 70er Jahre. Und während die Nachrichten haben wir schon ein bisschen geratscht und haben Sie gesagt, das war ein Jahrzehnt, das haben die 80er Jahre gar nicht mehr bringen können.
Ja, also die 80er sind dann schon ausgelaufen. Die 70er waren was Besonderes. Es war ja die Stadt eine große Baustelle. Die Olympiade ist war davor in Planung. Ja, und halt die Schickeria, die ja dann zu Fernsehehren gekommen ist durch Kir Royal. Die habe ich halt leibhaftig miterlebt. Und ich kann nur sagen, genauso wie es der Titel da gemacht hat, genauso war es.
So weit?
Ja.
Aber Sie haben auch gesagt oder haben auch geschrieben in dem Buch, ja, Das ist einem damals gar nicht so bewusst geworden, was das für eine verrückte Zeit war.
Na, ich war ja Fotograf für die Münchner Tageszeitungen und das war mein Tagesgeschäft, ein Termin. Und dann, wie die Klatschtanten alle installiert waren, es waren ja drei auf einmal, der Hannes Obermeier.
Der Hunter, der berühmte.
Hunter, ja. und der Michael Gräter und dann in der TZ die Hauenschild. Und bei der, die hatte zum Beispiel ein Zweitbüro im Hotel für Jahreszeiten mit einem vergoldeten Telefonhörer an der Bar. Und da musste ich abends um 21 Uhr antreten. Und dann sind wir losgezogen. Und was wir gesehen haben, das ist zum Teil in dem Buch drin.
Es ist ja großartig, mit dem goldenen Telefon im Hotel.
Ja, ja, das hat sich dem Hunter nachgemacht, weil der hatte das Gleiche, ein goldenes Telefon in der Bar vom Bayerischen Hof.
Bloß Sie haben am Matz drum Fotoapparat rumschleppen müssen und der war nicht golden, sondern ganz schön schwer.
Ja, und dann ging es halt durch die Nacht und die Termine und man musste halt dann am nächsten Morgen sofort die Filme entwickeln, vergrößern. Also es war keine digitale Zeit, wo man mit dem Handy draufdruckt und das war's. Es war ein langer Prozess.
Vor allen Dingen, wenn man schnell was machen musste, was dann gleich wieder vorbei sein könnte, gerade bei so Schickeria-Partys, da muss man ziemlich schnell sein und sich genau überlegen, welches Bild man schießt buchstäblich, weil die Schnappschüsse heutzutage sind ja was ganz anderes als damals. Mit was für Kamera waren Sie unterwegs?
Ja, ich habe von Kind auf an immer mit Leica fotografiert. Das war halt das beste Gerät, scharf, klein. Und vor allen Dingen, sie war so leise, dass man es beim Abdrücken nie gehört hat. Und darum konnte ich mit der auch viele Bilder machen, wo die Leute gar nicht mitgekriegt haben, dass ich es fotografiert habe.
Sie sind ja mittlerweile auch schon eine Rarität, ein geborener Münchner, der münchnerisch noch redet. Das ist ja schon ein aussterbender Dialekt oder eine aussterbende Sprache. Und waren leider kein guter Schüler, aber haben ein Lob bekommen, nämlich fürs Fotografieren in der Schule.
Ja, also ich bin da in einen Fotokurs eingetreten, den mein Klassenleiter veranstaltet hat. Der war begeisterter Amateurfotograf. Dem habe ich aber schon mehr beigebracht, als er gewusst hat. Und ausgerechnet in der Klasse hat es mich durchgehauen. Und dann schreibt er mir nur als Bemerkung ins Zeugnis rein, seine Leistungen für die Fotogruppe der Schule verdienen höchstes Lob. Trotzdem hat er das Klassenziel nicht erreicht.
Sapralot.
Ich habe es überlebt.
Hat er wenigstens noch mitbekommen, Ihr Lehrer, dass Sie dann eine Karriere, eine große Karriere als Fotograf eingeschlagen haben?
Ja, einige Jahre, 15 Jahre später, als ich die erste große Ausstellung im Stadtmuseum gemacht habe, bin ich richtig erschrocken und habe gedacht, was macht denn der da?
Haben Sie gleich ein schlechtes Gewissen gehabt? Hausaufgaben nicht gemacht.
Aber er war dann ganz stolz, hat gesagt, ich habe das sowas geahnt. Ja, so ist es gekommen.
Das war schon Respekt für Ihren Eltern, dass sie nicht gleich riesen Ärger gekriegt haben. Damals wäre es eine saubere Watschen gewesen. Sie haben da ziemlich einen Lausbubenstreich gemacht. Aber
Schuld war da meine Mutter. Die hat mir zu Weihnachten einen Fotobaukasten geschenkt. Den hat es da vorne beim Stachus Oblätter Kinderspielzeug hat's gegeben. Da konnte man eine primitive Kamera bauen und entwickeln und Filme machen. Weil ich so immer ihre Kamera schon benutzt habe als Kind und rumgespielt habe.
Also Ihre Eltern haben schon eine Kamera gehabt? Ist ja auch ungewöhnlich. Sie sind Jahrgang 47, gell?
Gern fotografiert und habe da immer schon mit rumgespielt. Und dann hat sie gesagt, jetzt probiert das einmal aus. Und ich habe das zu Weihnachten geschenkt gekriegt und auch sofort versucht. Aber es hat nichts funktioniert. Die Filme sind schwarz geworden, das Papier ist schwarz geworden, ist alles schwarz geworden. Also jedes anderes Kind hätte es in die Ecken geschmissen und gesagt, so ein Schmarrn funktioniert nicht. Und ich bin dann ständig vor zu dem Oblätter, habe Ersatzpapiere geholt und Ersatzchemikalien. Und bis ich draufgekommen bin, es muss ja alles in der Dunkelheit passieren. Daher der Name Dunkelkammer. Und dann muss es total dunkel sein. Also vorhin zuziehen geht nicht. Und dann, wo kriege ich ein dunkles Zimmer her? Und da hatte ich mal die Idee, habe mir eine Dose Ölfarbe, schwarze Ölfarbe geholt beim Nachbarhaus. Und wie die alle mal aus der Wohnung waren, mein Bruder und meine Eltern, habe ich die Kinderzimmerfensterscheiben schwarz angestrichen, innen und außen.
Mit Ölfarbe?
Mit der schwarzen Ölfarbe. Und den Rahmen gleich mit, damit es ja auch dunkel ist. Und ist sofort entwickelt und sofort ist es gegangen. Der Film war da, die Bilder waren da. Und abends... Ja, da hat es natürlich...
Waren die Eltern da, die wir geschaut haben?
Da war Weltuntergang. Der Bub, der spinnt. Aber meine Mutter hat es irgendwie gesehen, der gibt nicht auf. Also müssen wir ihm eine Dunkelkammer organisieren. Und dann durfte ich das Toilettenfenster schwarz anstreichen.
Ist das nett.
Und das Foto habe ich da in dem Buch auch drinnen. Das war nur so einen Meter breit.
Ist das Beutel, wo es in dieser kleinen Kammer steht?
Ja, genau.
Da waren sie noch ganz, da ganz Großes
da
drin.
Moment, war's, ja.
Da haben wir gerade wir haben gesagt, Blätter rein. Mit der kurzen Hose.
Und den Vergrößerungsapparat, den hat mir ein Onkel geschenkt. Und da mache ich da bin ich so 12, 13 Jahre alt. Und da konnte ich die ersten Filme entwickeln, Papierbilder machen. Und das war das Fantastische, weil das aus einem leeren Blatt Papier kam plötzlich der Kopf von meiner Katze raus oder die Frauenkirche. Und das war irgendwie Zauberei. Und
das
habe ich dann, diese Dunkelkammer-Geschichten habe ich dann ausgebaut. Die wurden immer größer, bis ich halt dann mich in der Staatslehranstalt für Fotografie beworben habe. Und da als Jüngster damals auch angenommen worden bin, also mit 17 Jahren und Mindestalter war 18. Aber damals habe ich schon für die Zeitungen fotografiert, Sportfotos gemacht, den Beckenbauer nur, als er in der Jugendmannschaft zum FC Bayern gekommen ist.
Na.
Ja, und oder Radrennfahrer und da auch mein erstes Geld verdient. Ich habe die Radrennfahrer in München fotografiert, die da Rennen gefahren sind, bin in die Clubabende gegangen und habe ihnen die Fotos verkauft, Stück am Mark. Und schon habe ich wieder einen neuen Film kaufen können.
Das war ja auch teuer, das vergisst man heutzutage, ja, wo man schnell mit dem Handy oder mit allen möglichen Firlefanz schnell ein Foto machen kann und alle fotografieren wie die Weltmeister. Ja. Das war teuer, man hat sich genau überlegen müssen beim Film, wie viel waren da drauf auf dem Film?
Ja, also für Rollfilm waren 12 Aufnahmen.
24 und, im Dutzend, ja
so
genau.
Gestaffelt und das war, fotografieren war sehr teuer und drum, um mir die Freiheit zu erkämpfen, habe ich Fotos schon sehr früh verkauft, damit ich unabhängig bin vom Taschengeld. Ich habe eigentlich kein Taschengeld von meinen Eltern verlangt, sondern habe mir das schon selber verdient mit Fotos. Und dadurch kam ich auch schon sehr früh zu den Münchner Zeitungen. Denen habe ich Sportfotos verkauft. Und als dann 68 die TZ gegründet worden ist, war ich gerade mit der Fotoschule fertig. Und es ging nahtlos über in die aktuelle Berichterstattung, die dann hier in den 70er Jahren weitergegangen ist.
Aber dann sieht man wieder mal, wenn man jung für was brennt und das weitermachen darf, Sie sind ja von Ihrer Mama dann unterstützt worden, dass man doch seine Leidenschaft auch zum Beruf machen kann. Und das ist ja ein schöner Beruf, Sie lieben ja Ihren Beruf.
Ja, ich habe sonst nichts anderes gelernt und darum bin ich Fotograf geblieben. Aber man sieht ja an den vielen Themen und Bildern, faul war ich nicht.
Na, es ist ja nur ein Bruchteil von dem, was Sie in Ihrem Leben schon alles fotografiert haben. Und haben Sie das damals wahrscheinlich im Schuhkarton alles aufgehoben? Die Fotos von der Katze und von der Frauenkirche?
Ja, also ich habe auch ganz von Anfang an die Negative alle korrekt archiviert, beschriftet, datiert, was die anderen Fotografen ja nicht gemacht haben. Und dadurch ist halt ein riesiges Archiv
entstanden. Schatz.
Ja.
Mhm.
Und dann später halt alles digitalisiert, was auch nochmal mehrere Jahre in Anspruch genommen hat.
Wie Sie dann zum Klatschreporter, nicht zum Fotografen der Schickeria, der Klatschszene in München geworden sind, weil die 70er Jahre waren ja die Zeiten, dann, wo Sie als junger Mann selber weggegangen sind, ausgehen durften. Ja, ja. Wie Sie in diese Welt eingetaucht sind, darüber unterhalten wir uns gleich weiter.
Ja.
Eine spannende Zeit wirklich. Münchens wilde 70er Jahre, unser Thema heute mit dem wunderbaren Buch von Heinz Gebhardt. Sie sind ja ein Nachkriegskind, 1947 in München geboren und dann kam so die Wirtschaftswunderzeit in den 50er Jahren, die 60er Jahre, da wurde es schon ein bisschen moderner und dann innerhalb kürzester Zeit sind dann die Röcke kurz geworden, die Leute haben ganz anders gelebt, dann ist es richtig wild geworden. Das ist eigentlich relativ schnell gegangen von die 50er, 60er in die 70er rüber, dass sich die Welt komplett gedreht hat.
Ja, also in den 70er Jahren, es war halt eine Zeit der großen Befreiung von allen möglichen Zwängen. Auch die 60er Jahre ging schon los mit den ganzen Demonstrationen.
Die 68er Jahre.
Ja, der Muff der 1000 Jahre und unter den Talaren der Muff der 1000 Jahre. In München waren in den 60er Jahren ungeheure Demonstrationen. Das ist dann abgeflaut und übergegangen in den 70er, auch in Demonstrationen, aber in ganz andere. Und die habe ich ja da auch fotografiert. Für den Minirock. Demonstration, um den Büstenhalter abzulegen.
Ist auch auf ihrem Buch, auf dem Titelbild drauf, mit Demonstrationen, mit so transparenten I like Mini hoch mit dem Rocksaum.
Ja. Und deswegen steht da ein Polizist dort, weil diese Demonstration war nicht angemeldet. Die waren der Münchner Freiheit in der Feilitzstraße. Da waren Haufen Mädels in Miniröcken mit den Plakaten. Und dann kam die Polizei und es gab ja da ständig Demonstrationen. Und die gaben dann durch, die ist nicht angemeldet, was soll man denn machen? Und dann war im Polizeipräsidium etwas Unklarheit und haben gesagt, also was, Minirock-Demonstration. Ja, Minirock. Und es kommt ISA 1 daher. Also es war dann nicht der Polizeipräsident, sondern der Polizeivizepräsident Wolf kam dann mit Blaulicht angedüst und hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, das wird dann nachträglich genehmigt. Macht's weiter. Und da ist dann dieses Bild mit den Polizisten entstanden, die sich da totgelacht haben.
Da
aber das war die Münchner Linie damals.
Ja. Es war doch eine harmlose Zeit. Ja. Und das war dann auch entspannt, wenn der Polizeivizepräsident zur Minirock-Demonstration muss und sagt,
Fotos,
ist genehmigt.
Wo sie dann mitmarschieren, sie haben eine Abschlusskundgebung dann am Siegestor gemacht. Und da ist die Polizeihundertschaft brav mitmarschiert und hat mitgemacht und unter schallendem Gelächter. Und eine andere Demonstration, die ist auch drin, die kam dann ein paar Wochen später, aber die war dann angemeldet. die ging auch wieder von Schwabing in die Innenstadt zum Blow Up. Und da haben die 200-300 Leute gegen den Büstenhalter demonstriert. Legt den Büstenhalter ab. Sind dann ins Blow Up am Elisabethplatz zur großen Abschlusskundgebung. Und da haben dann die Mädels kollektiv ihre Büstenhalter unter die Leute geschmissen. Das waren die 70er Jahre. Das war einzige Gaudi.
Aber und die Gaudi war ja auch, dass man das als Demonstration anmeldet und nicht für sich beschließt.
Ja, und darum war das ja ein kurioses Jahrzehnt. Und ich als Fotograf, der hatte halt das Vergnügen, das alles zu dokumentieren. Da musste nichts gestellt werden, da musste nicht erst gesagt werden, jetzt schaut einmal zu mir her, lacht einmal. Sondern die Ereignisse waren so kurios und so witzig, dass man da bloß auf die Kamera drücken brauchte.
Aber Sie waren ja da junger Mann, Sie haben ja auch mal Spaß mit Ihrem Beruf gehabt.
Ja, und dann ist halt die große Zeit der Schickeria in München angebrochen. Und das hatte als Auslöser die neu gegründete TZ, die dann Konkurrenz aufgetreten ist. Und die Bild-Zeitung hat den Schickeria-Berichterstatter Hannes Obermeier abgeworben. Der hat 1952 schon die erste Klatschkolumne in der Abendzeitung gehabt. Der Greta ist in die Abendzeitung gekommen und der Almut Hauenschild in der TZ. Es waren auf einen Mal drei Klatschstanden, jeden Tag, jede Nacht unterwegs und haben den Leuten beschrieben, wer wann, wo, mit wem und warum und aus welchem Schlafzimmer er gesichtet worden ist.
Also wirklich wie ein Kir Royal, das ja in den 80er Jahren erst gelaufen ist.
Und damals hat die Zeit in einem Bericht geschrieben und hat gesagt, München ist die einzige Großstadt, in der Klatsch und Tratsch für ernst genommen wird. Es war auch so.
Ich meine, die Zeitungen wie die Abendzeitung, die TZ, die haben ja auch Boulevardzeitung geheißen. Also das Richtig. Ging ja hauptsächlich um Klatsch und Tratsch. Die hatten zwar damals auch einen interessanten politischen Teil, aber der Klatsch war schon wichtig.
Ja, und der Klatsch und Tratsch gehört ja zu München. Das ist eine Münchner Angewohnheit. Sie brauchen ja nur noch auf den Viktualienmarkt gehen. Da ist ein Brunnen vom Weißviertel, vom Fallenden, von der Liesl Karlstadt. Und von zwei Klatschtanten, Ratschkatteln heißt die Ida Schumacher und die Lise Aulinger, die sogar als Beruf Ratschkattel angegeben hat.
Darum machen wir jetzt auch einen Ratsch.
Ja. Nur heißen die heute halt nicht Ratschkattel, sondern Gesellschaftsreporterinnen.
Die wilden 70er Jahre, ich war ja nicht in München aufgewachsen und kann mich erinnern als Teenager, dass man da immer eben die Abendzeitung gelesen hat. Und da habe ich mein ganzes Ratschwissen eigentlich hergehabt, wo was los ist, wo gerade Kurt Jürgens war und Romy Schneider. Und die ganzen großen Stars waren ja wirklich in München. München war damals die Weltstadt, nicht bloß des Films und der Mode, sondern einfach der Musiker auch.
Ja.
Man hat sich die Klinke in die Hand gegeben. Ja. München war, jetzt würde man sagen, in damals.
Ja, es gab halt auch die entsprechenden Lokale. Also ich erinnere mich gut an Kais Bistro am Viktualienmarkt.
Hat's lang gegeben.
Wie es der Zufall will, wir kennen uns auch schon seit der Kindheit. Der Kai ging mit meinem Bruder in die Schule und hat damals schon immer geschwärmt, ich mache mir da ein Lokal auf und da kommst du und da fotografierst du die Prominenten und gibst es den Zeitungen. Da waren wir alle noch in der Schule. Aber er hatte schon diese Vision. Und wie er dann das Lokal eröffnet hat, war das ja klar.
Dass sie dann die Fotos gemacht haben.
Und da gingen wirklich also Weltstars ein und
aus. Liza Minnelli.
Leonard Bernstein, der hat da am Klavier gespielt. Und das ist unbeschreiblich. Aber, und er hatte das als gelebt auch. Er war ja so ein Paradiesvogel. Und der hat mir auch mal gesagt, also das ist halt in den 80er Jahren dann abgeflaut und hat sich von selbst so aufgelöst. Oder der alte Simpel in der Türkenstraße. Mein Gott, da ging es bis um 4 Uhr in der Früh. Und die Toni Netzle, die hat da ein strenges Regiment gehabt. Wie
hat es geheißen? Wer da sitzt, sitzt immer. Toni Netzle ist ja bekannt, aber wie hat der Stammtischspruch gehabt? Wer da sitzt, sitzt immer da. Oder?
Ja, genau.
Und über den, steht auch in Ihrem Buch.
Und über den Stammtisch war ein großes Schild: Hier sitzen immer die, die immer hier sitzen. Ja. Und ich kannte sie ja schon seit meiner Fotoschulzeit und habe schon Fotos gemacht im Simpel, als der noch Schwabinger Künstlerlokal war, wo die Lali Andersen aufgetreten ist, der Gerd Fröbe und so weiter. Und sie hat das verfolgt, was ich dann halt beruflich mache, und war dann auch immer sehr streng mit mir, wenn ich dann reingekommen bin. Und dann hat sie mir geschaut, mit wem ich da gekommen bin. Und wenn sie Zweifel hatte, hat sie mir auf die Schulter geklopft und gesagt, Heinzi, die passt nicht zu dir. Also so.
Und hat meistens recht gehabt.
Gut. Das ist lang her.
Das ist lang, Gott sei
Dank. Aber die Toni war halt eine
Institution in München.
Institution, ja. Also unglaublich und war zu allen nett und hat die Prominenz verteilt im ganzen Lokal. Und das ist aber völlig unspektakulär.
Das war aber der Charme auf dem alten Simpel, der eine Institution auch das in München war. Ja, ich meine, das hat ja angefangen wirklich mit Ludwig Thoma und allen, die da im Kati Kobus, die dort alle einfach die Künstlerkneipe war, das früher in München. Und sie haben ein tolles Foto, wo Brigitte Bardot im alten Simpel war.
Ja, das ist da hätte es fast
eine Klage geben,
weil die Toni gesagt hat, bei mir gibt es nur Bier. Und die Bardot hat sofort beordert, Wölf Clicquot, und zwar den ganzen Tisch. Und dann hat es die Toni aber doch noch hergezaubert. Ein anderes Lokal, das war das Schrillste unter allen, das war das Boccaccio in der Glänzestraße. Das hat ein Wirt aus Stamberg, der Rudi Gauck, betrieben. Und da sind die nackerten Mädels auf den Tischen getanzt. Und es gab rauschende Feste. Und das Kuriose war, es waren da ganz ernsthafte, seriöse Münchner, angesehene Persönlichkeiten jeden Abend da drinnen. Und der Michael Gräter hat mir kürzlich erzählt.
Also der Klatschreporter von der Abendzeitung.
Michael Gräter, hat mir kürzlich erzählt, der Werner Friedmann, der Verleger der Abendzeitung, fragt ihn eines Vormittags, was tust denn du im Boccaccio? So hat er gesagt. Dann hat er gesagt, ja, woher wissen Sie denn das? Ja, ich war doch auch da. Und ein anderer, das Foto ging leider aus Platzgründen nicht mehr rein, ein ganz berühmter Staatsanwalt und Richter, der den Film Mutzenbacher verboten hat und sonst auch also spektakuläre Prozesse.
Josephine Mutzenbacher, das war auf dem Index gestanden.
Und da habe ich ein Foto, der steht da auch mitten in den Nackerten auf dem Tisch, die da sich aufgemalt haben, O-Zapft ist, und bringt eine Plüschbunny bei, dem Wirt dazu rein. Und ein anderes Foto, ein Gast aus Starnberg, der kam immer mit dem Pferd von Starnberg rein und wollte das Pferd immer in das Lokal mit reinnehmen. Also es war ein ganz irres...
Eine wilde Zeit
und wilde Lokale.
Aber eher augenzwinkernd wild, nicht
die,
so.
Das gibt es natürlich nicht mehr. Aber dafür ist man ja Fotograf, dass man das festhält, dass man das dokumentiert, dass Leute in späteren Jahren mal sehen können, wie es in München damals wirklich zugegangen ist. Ich habe keine Bilder gestellt. Hm. Ich habe nur beobachtet und abgedrückt und konserviert.
Also nicht, wie man es heute sieht auf dem roten Teppich, dass dann alle rufen zu irgendeinem Star, schau mal so, mach mal so, und alle posen, wie man das nennt.
Das war für mich grauenvoll. Ja. Ich war immer im Hintergrund und habe die Situation fotografiert. Und ein Lokal muss ich aber auch noch erwähnen, weil das auch drinnen ist.
Unbedingt.
Anfang
70er. Ja,
das war das Tantris vom Witzigmann. Und ich war der erste Fotograf, der bei ihm Fotos gemacht hat.
Das erste Sternelokal in
München.
Ja,
und die ersten zwei, drei Jahre waren noch ganz kurios, weil die München einfach nicht verstanden haben, was der macht. Und erst als dann der Wolfram Siebeck für die Zeit einen großen Artikel gemacht hat, wie toll der kocht, und da durfte ich auch die Fotos machen, da sind sie bei ihm reingebrochen und da hat er den ersten und den zweiten Stern gehabt. Und in den folgenden Jahren durfte ich immer wieder Termine bei ihm fotografieren.
Es gibt schlimmere Termine als in einem Sternelokal.
Ja, aber mich haben auch diese Promis da gar nicht interessiert. Ich habe meine Bilder gemacht und dann durfte ich immer zu ihm in die Küche verschwinden und habe ihm dann zuschauen dürfen, wie er da seine tollen Gerichte zaubert. Es war toll.
Das ist doch viel schöner, als am Tisch mit den Promis zu sitzen, zu sehen, wie ein Jahrhundertkoch seine Gerichte zaubert.
Ja. Und wir haben bis heute noch Kontakt und es ist ein schönes Erlebnis, dass der heute auch noch so gut beieinander ist.
Aber wenn man so rumblättert in einem Buch, dann sind auch so Elke Sommer mit Sigi Sommer, zwar nicht verwandt und nicht verschwägert, Gunther Sachs, Romy Schneider mit ihrem Ehemann. Sie schreiben ja selber in dem Kapitel Bussi Bussi, das war schon die Bussi Bussi Gesellschaft. Uschi Glas, die heute Abend den Fernsehpreis bekommt und Leute, von denen man heute gar nicht mehr redet, also Roger Moore auf jeden Fall, Hannelore Elsner, die Diamantenwalli. Solche Leute haben auch die Münchner Gesellschaft geprägt.
Ja, die Diamantenwalli, das war ein Relikt aus dem vergangenen Jahrhundert. Die Konsulin Styler, die hat Diamantenwalli geheißen. Man sieht es auf den Bildern,
weil sie
voll behängt waren. Ob die echt waren, weiß man zwar nicht. Aber sie war eine imposante Figur und ich habe die gern fotografiert. Und sie hat sie auch gern fotografieren lassen. Das oder der Mooshammer, der gehört auch dazu.
Ja, jetzt 20. Todestag gerade gewesen. Das ist eine schillernde Persönlichkeit.
Ich habe ihn von Anfang an fotografiert, wie er angefangen hat, wo er noch von der Physiognomie und von den Haaren noch ein bisschen anders ausgeschaut hat. Aber er war immer genauso ein bunter Vogel und ein aber liebenswerter Mensch zu Journalisten und Fotografen.
Es waren mehr Typen damals als Stars, glaube ich.
Ja,
und das hat es also interessant gemacht.
Gern fotografieren lassen, vor allen Dingen die Mama Else, die war auch immer dabei. Also wenn die als Paar aufgekreuzt sind, dann hat man gewusst, heute wird es lustig.
Aber sie waren ja jede Nacht unterwegs.
Ja, kann man sagen.
Das war jetzt aber ein tiefer Schnaberer. Wir blättern in Ihrem Buch und wir schwelgen auch, wie München einfach damals war. Allein das mit den Nackerten war eigentlich ein Riesengaudi. Auf einmal stand in allen Zeitungen in Deutschland, in München liegt man nackert im Englischen Garten. Sie haben gerade erzählt, in den angesagten Lokalen war es einfach ein Gaudi, dass man nackert. Aber seltsamerweise immer nur Frauen oder Gott sei Dank, schönerer Anblick. Aber die wollten es ja, das ist ja niemand gezwungen worden. Das hat ja jeder gesagt, ich ziehe mir jetzt aus, weil ich mag.
Das ist von selbst entstanden. Ich habe ja, erinnere mich da in der Redaktion, wurde mal gesagt, warst du mal im Englischen Garten, da sollen sie alle nackert rumrennen. So, keine Ahnung, muss ich mal schauen. Und dann der erste Spaziergang durch den Garten, das war ganz so Mitte der 70er Jahre, da lagen schon ein paar rum. Und die sind aber dann von Jahr zu Jahr mehr geworden. Und erst Ende der 70er Jahre ist es zum Problem geworden, weil sich ein paar Leute aufgeregt haben. Und da gab es dann eine große Versammlung von allen möglichen Institutionen und von der Stadt. Und die waren ratlos, weil es gab keine Bestimmung.
Keine Handhabe eigentlich.
Keine Handhabe.
Ich meine, wir hatten schon in den Gesetzen.
Am witzigsten war dann die Diskussion, wo einer von einem katholischen Institution sagte, also man muss doch gegen Rücksicht nehmen, wenn ich bei mir zu Hause Trompeten spiele, dann muss ich ja auch da aufpassen. Und dann hat einer am Mikrofon gesagt, also nackert sein macht doch keinen Krach.
Hat er recht gehabt.
Hat er recht gehabt, ja.
Und da ist München dann weltweit bekannt geworden.
Ich habe die Zitate von damals, weil ich ja dabei war, ich habe das damals für den Spiegel fotografiert, die habe ich im Buch ja auch gebracht, aber ob ich die jetzt alle bringen kann, wenn da einer sich aufregt, warum er sich immer im Englischen Garten aufregt, das sind die schlendernden Penisse.
Hoppala.
Aber so ging es halt zu. Und dann erst 2 Jahre später hat also die Stadt München eine Verordnung erlassen über, wie man sich nackt in der Stadt bewegt und diese Gebiete alle abgegrenzt. Und eigentlich ist es ab dann wieder ruhiger geworden. Nur damals war für mich auch, das war eine Geschichte, weil wir es nicht geglaubt haben, dass zum Beispiel die Stadtrundfahrten die Routen geändert haben und nach dem Glockenspiel direkt zu den Nackern in den Englischen Garten gefahren sind. Die Japaner und die Amerikaner konnten das kaum glauben und sind dann da hinten am chinesischen Turm, haben es geparkt und haben dann einen Rundgang gemacht und natürlich geknipst wie wahnsinnig. Ja, das war München. Und dann kamen ja einige noch auf die Idee, Nacker Trambahn zu fahren.
Ja, wenn man im Eisbach war, oder?
Ja, das waren die Eisbachbader. Und das ging alles mit Gelächter unter. Und aufgeregt hat sich eigentlich niemand mehr. Das war München in den 70er Jahren.
Dass man sich nicht aufgeregt hat, ist auch verwunderlich. Ja, ja. Weil das ist halt München, leben und leben lassen.
Ja, ja.
Oder war München damals so? Wie ist es eigentlich gekommen, was meinen Sie, dass München dann so eine Schickeria-Welthauptstadt geworden ist? Wegen der Filmszene oder weil München so lustig war oder so fröhlich war? Oder so Aufbruchstimmung mit Minirock-Demonstrationen und Nackerte im Englischen Garten?
Vor allen Dingen war es die Filmszene. Es gab ja ein großes Spektrum an Filmemacher, Fassbinder, und also der ganze Bereich aus den damaligen Filmen hat sich in München abgespielt. Und zum Beispiel im Alten Simpel war auch eine Wand vollgeklebt, jetzt mal mit neuen Plakaten von Filmen, die in München gedreht worden sind. Und Visconti hat König Ludwig gedreht mit Helmut Berger. Mhm. Und auch die ganze Künstler.
Ein Geiselgastei ist auch viel gemacht worden.
München war halt ungeheuer in. Und auch mit den Lokalen und mit der Musikszene, die war ja auch weltberühmt. Also es gab in München sehr viele Musikstudios, bei denen alles, was Rang und Namen gehabt hat, musiziert hat. Und so ist es, war das eine Mischung von allem. Und alle haben gefeiert. Und das Thema, das alle Klatschberichte in der Abendzeitung, der Hannes Obermeier und der Bild, die Almut Hauenschild, der TZ, die haben da genügend zu schreiben gehabt. Oder wie sie die dann aufgeführt haben. Also einer hat in 4 Jahreszeiten mal wieder in der Nacht, Helmut Berger war das, nach einer Drehgeschichte das ganze Zimmer demoliert und die Vorhänge runtergerissen und ist dann rausgeschmissen worden. Das war natürlich ein toller Stoff.
Und aber es ist ja noch so gegangen wie dem Herbie in Kir Royal, dem wunderbaren Dieter Hildebrand, dass sie dann nachts aufgeweckt worden sind und haben gesagt, Heinz, nimm deine Fototasche, da randaliert einer in 4 Jahreszeiten oder da ist gerade die Romy Schneider in irgendeinem Lokal, Sie kennen die Namen, ich nicht.
Ja, also Herbie hat im richtigen Leben Franz Hug geheißen, ein Fotograf, von dem ich auch vorne mit mir zusammen ein Foto drin habe. Wir waren eigentlich auch eine Art Team, weil wir uns ein bisschen abgesprochen haben.
Muss man ja wahrscheinlich, sonst werden wir nicht rankommen. Haben wir noch nicht. Aber wie war es unter den Kollegen? Hat man sich da nichts weggenommen? Weil das war ja das Wichtige, dass man das eine gute Foto von der Veranstaltung hat.
Ja, es war nicht immer ganz einfach. Man musste dann irgendwie etwas vorgeben, wo ich jetzt hingehe. Ich lasse jetzt alles bleiben und fahre heim, damit der andere nicht...
Da haben wir einen Obermeier. Da ist er, genau. Da sind die Fotografen.
Das ist der Franzl, das bin ich und das ist der Michael Greta. Und so sind wir da.
Durch die Nächte gezogen. Dann doch Kir Royal.
Ja. Es war schon was dran. Und
waren Sie im Team unterwegs, zum Beispiel mit Greta oder mit dem Hunter? Oder Sie haben gesagt, in München haben wir sogar der Hund gesagt. Der Hund gesagt.
Nein, 1970 war ich ja noch bei der Abendzeitung und habe diesen Wechsel mitgekriegt. Ich habe noch für den Hannes Obermeier fotografiert und dann für den Greta. Und dann, als die TZ die Hauenschild angestellt hat, haben die dringend einen Fotograf gebraucht und dann haben mich die abgeworben und dann bin ich mit der Hauenschild losgezogen. Tag und Nacht. Ja,
Weil ich jetzt gerade an Kirroyal denke, wie hat man denn das da mitbekommen? Da gibt es ja auch die Szene, wo Mario Adorf immer als der reiche Unternehmer vom Land mitmachen möchte und dann dauernd zieht die Gemeinde weiter, die Partygemeinde. Ja. Wie hat man denn mitgekriegt, wo was los ist? Haben die dann bei den Zeitungen angerufen und gesagt, wir gehen jetzt ins... Vorhin haben sie das Blow-Up Boccaccio. Es gab sogar eine Kneipe, steht da drin, die hat Joint geheißen.
Ja, das war...
mit passendem Foto auf dem Titelbild.
Ja, die Kneipe hat ursprünglich Piper Club geheißen, benannt nach einem anderen Lokal in Amerika. Aber dort wurde gekifft, dass es nur so geraucht hat.
Buchstäblich. Ja.
Und dann hat der Wirt, Besitzer, der Lutz Lobenwein, kam auf die großartige Idee und hat das Lokal umbenannt. Und zwar nicht in irgendeinem Namen, sondern er hat es ganz einfach Joint genannt. Und ich habe Gott sei Dank ein Foto von ihm mit der Petra Schürmann vor dem Lokal, wo hinten groß dieser Schriftzug steht, Joint. Weil sonst glaubt es ja heute gar niemand mehr, dass das Lokal Joint heißt. Und wie geraucht worden ist, sieht man da drin, auf der Seite gegenüber.
Mordstrom Joint eben.
Aber es war, klar war es verboten, aber das war damals so, wie soll ich sagen, harmlos und niemand hat sie aufgeregt. Auch von der Polizei ist da nie jemand gekommen.
München heute.
Und,
München damals heute.
München damals war ja noch anders. Aber das ist alles Vergangenheit und die da geraucht haben, die sind auch alle verjährt.
Drum durften sie sich auch abbilden in ihrem Buch.
Aufbringen dürfen.
Aber wie hat man jetzt erfahren, wo was los ist?
Das war die Kunst der Klatschberichterstatter. Das war die Kunst von Greta und vom Paul Serner dann auch oder von der Hauenschild, dass denen halt gesagt wird, da gab es keine schriftlichen Einladungen oder kein E-Mail oder kein SMS.
Da hat man keine sozialen Medien braucht.
Man hat das entweder schon geahnt und gewusst und hat sich selber eingeladen, was man auch oft gemacht hat. Man war halt dann da. Und so ging das nahtlos über. Es war selten der Fall, dass Geschichten komplett exklusiv waren. Und dann hat man es respektiert und gesagt, ja, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn.
Aber haben Sie manchmal auch Ärger gekriegt, wenn Sie jemand abgelichtet haben? Oder haben die Leute einfach gewusst, ich bin hier öffentlich unterwegs?
Nein, nie. Also bis heute, Gott sei Dank, nie. Also es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man nicht alles fotografiert hat. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, als die Hertha Feiler, die Frau von
Heinz Rühmann,
gestorben war. Und da habe ich als Einziger gewusst, wo die Beerdigung stattfindet. Und als ich da dort war, habe ich gemerkt, es ist kein anderer Fotograf da. Und der Rühmann ist in einem schrecklichen Zustand da fast zusammengebrochen. Und ich bin in die Redaktion und habe gesagt, die Beerdigung war schon eine Stunde früher, ich habe keine Fotos.
Den Anstand gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr. War so eine Art Ehrenkodex wahrscheinlich, aber auch unter euch Fotografen.
Ja, man musste selber wissen, was geht und was nicht. Oder wer mit wem. Es gab auch, gibt auch eine ganze Serie von Bildern mit Gunter Sachs, den ich oft und oft fotografiert habe, aber die sicher im Archiv gelandet sind, aber damals nicht
veröffentlicht worden sind.
Das lasst man, also es muss nicht alles sein, was man fotografiert.
Und das war vielleicht noch wirklich Ihr Ehrenkodex oder Ihre Einstellung, das hat sich sicher jetzt auch geändert.
Das war meine Einstellung, ja. Also, und so habe ich Gott sei Dank nie Probleme gehabt. Also es haben sich alle gefreut, wenn Fotos von mir gedruckt sind.
Das sind aber auch ganz künstlerische, ganz besondere Fotos. Wenn man achtet ja mehr auf die Situation, wen sie drauf haben, aber wenn man es sich in aller Ruhe anschaut, das sind ja tolle Einstellungen auch, die sie haben. Jetzt reden wir noch von den Promis, in der zweiten Stunde reden wir auch von den Olympischen Spielen, von Entführungen, von München, wie sich es doch als Großbaustelle verändert hat. Es sind so sehr kunstvoll komponierte Fotos oft. Sie haben nicht so Schnappschüsse einfach nur gemacht. Sie haben schon lang gebraucht, sie haben eine gewisse Belichtungszeit auch gehabt.
Na, ich war und bin Beobachter. Und als Beobachter muss man immer zurücktreten, sonst sieht man nichts. Ich habe nie eingegriffen in die Fotos und habe gesagt, schaut mal zu mir her oder bitte zu mir drehen oder setz dich du mal daher. Das gab es bei mir nicht. Und man sieht ja die Bilder.
Da haben zum Beispiel Udo Jürgens, Reinhard Maischl, Bärbe Kohm und Manuela alle auf einem Bild, wie sie musizieren. Ein großartiges Foto.
Ja, das ist eine ganze Serie, aber ich habe die musizieren lassen. Ich habe da nichts gesagt. Ich war einfach im Hintergrund da und habe es verführt. Oder hier die Brigitte Bardot in einem vollkommen
Pulk von Getümmel. Fotografen.
Man sieht da, das sind alles Kolleginnen und Kollegen, Fotografen, die die Bardot fotografieren wollten. Aber ich wollte zeigen, diese Situation, wie 30, 40 Fotografen sich auf die Bardot stürzen und die lächelt da vorne und
ganz versonnen. Aber Sie haben es von Dral erwischt? Also
ja, ich wusste, was ich fotografieren will, nämlich die Situation, wie die umlagert wird. Und dann knipst man halt 3-4 Mal und eines ist dann wunderbar.
Und Heintje und Uri Geller und wen sie alles vor der Linse gehabt haben. Ich glaube, das Buch hätte 10-mal so dick werden können.
Ja, Uri Geller muss ich noch erzählen.
Ah, das ist eine schöne Geschichte.
Wahnsinnig Kumpel. Er war ja der berühmte Löffelbieger.
Ich weiß, ich habe es gesehen damals im Fernsehen.
Und hat Löffel gebogen. Und alles. Und da
bei Wim Tölke war das,
da wollte er mit verbundenen Augen in einem Auto in der Maximilianstraße, in die Maximilianstraße reinfahren und zum Maximilianeum vorfahren, mit verbundenen Augen. Und das ist das Foto, da werden ihm die Augen verbunden. Und da war er gerade eingestiegen und ist 10 Meter losgefahren und hat schon sofort das erste Auto vollgerammt. Augen zu und bumm. Und ja, somit war
also nichts mit Magier.
Meine Theorie ist, das Münchner Verkehrschaos kann auch ein Magier nicht verhindern.
Ein schönes Buch, über das wir weiterratschen nach die 11er Nachrichten. Münchens wilde 70er von Heinz Gebhardt im Volk Verlag erschienen, jetzt vor kurzem erst. Ein faszinierendes Zeitbild einer Stadt, die so unglaublich war zu ihrer Zeit. Jetzt leider fast schon alles 50 Jahre her, aber es ist faszinierend, da rumzublättern, drüber nachzudenken. Die Ausläufer habe ich vielleicht noch mitgekriegt, aber es war schon, wie Sie sagen, eine wilde Zeit. Wir ratschen gleich weiter.
BR Heimat, habe die Ehre.
Habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem Ratsch über die wilden Jahre in München, über die 70er Jahre. Aber zu Beginn dieses Jahrzehnts ist in München auch ganz wichtig gewesen, die berühmten 5 Ringe, die Olympischen Spiele mit ihrer Tragödie am Ende, weil sie als farbenfrohe und fröhliche Spiele angefangen haben. Auch da war mein Gast, Fotograf Heinz Gebhardt, mittendrin. Er hat aber auch Entführungen sozusagen fotografisch begleitet und auch mitbekommen, wie sich diese Stadt in einer einzigen Riesengroßbaustelle sehr verändert hat. Die U-Bahn und die S-Bahn ist nach München gekommen während der Olympischen Spiele. Und was die Münchner daraus gemacht haben aus dieser Großbaustelle, auch das findet man in seinem Buch, das ja wirklich schon ein historisches Dokument ist, Münchens wilde 70er Jahre. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Ohne es zu wissen, sind Sie dann Zeitzeuge der 70er Jahre geworden, Heinz Gebhardt, weil Sie haben die Entwicklung mitbekommen, wie München so diese Schickeria-Stadt ist, wo es die Demonstrationen gegeben hat. Sie sind aber auch dabei gewesen.
Ja.
Sie sind aber auch dabei gewesen, wo sich München komplett verändert hat, weil es, bevor der schwarze September da war, die heiteren Spiele, die berühmten Olympischen Spiele von 1972, die mussten ja auch gut vorbereitet werden. Und es gibt ein umwerfend schönes Foto, das ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, in Ihrem Buch, wo eine Fackelläuferin in dem Olympia-Outfit mit den 5 Ringen, wo München Olympische Spiele München draufsteht, mit der Fackel an einer Kuhherde vorbeilauft. Und das ist ein unglaubliches Foto.
Ja, also die Kuh rennt der ja nach. Die hat die ja gejagt. Und das war nicht vorgesehen. Ich habe den Weg vom Olympischen Feuer von Tegernsee bis nach München verfolgt. Und zuerst ist das Feuer im Schiff, im Kahn über den Tegernsee gefahren worden. Und dann ging es halt durch die Felder Richtung Holzkirchen nach München. Und ich habe mir die Fahrt vorher angeschaut und dachte mir, da gibt es so einen schönen Feldweg. Das ist sehr romantisch, da könnte man was machen. Und als die dann da hingelaufen sind, war ich schon eine halbe Stunde vorher da, und sehe dann eine Kuhherde in einem Gatter drinnen und der Stadtbauer steht daneben und sagt noch, wann kommen sie denn jetzt endlich, dass ich die rauslassen kann? Und sagt, ja, die werden bald da sein. Und schon kam die Läuferin mit der Fackel, also nicht schnell, sondern auch gemütlich dahergelaufen. Und kaum war die in der Nähe der Kuhherde, sind die ausgebrochen und der Fackelläuferin nachgerennt mit einem wahnsinnigen Affenzahn. Man sieht es da. Und der Bauer rennt ja nach
mit dem Stecker.
Und oh, blöde Kuh, jetzt hast du ab. Und er konnte sie gerade nur vertreiben, sonst wäre ich wahrscheinlich bis München mitgelaufen.
Und das olympische Feuer ist dann Gott sei Dank doch angekommen.
Das Foto ist interessant. Das ist im Englischen Garten am chinesischen Turm. Das
erste Public Viewing.
Auf drei Biertragl steht ein kleiner Fernseher und so 30, 50 Leute sitzen gemütlich drum und schauen dazu. Das war die Eröffnung der Olympischen Spiele als Public Viewing, als erstes Public Viewing.
Herrlich, so ein alter Fernseher, so ein alter Röhrenfernseher.
Ja, ja, also so gemütlich war es und die anderen saßen halt am Berg droben.
Und so soll es ja auch sein. Über den schwarzen September sprechen wir auch noch.
Ja.
Schlimm genug alles. Aber München hat sich ja vorher schon verändern müssen, bevor überhaupt die Fackelläuferin durch die Kuhherde durch ins Olympiastadion gekommen ist. Weil es musste ja alles umgebaut werden. Also ist München Anfang der 70er Jahre eine riesige Baustelle gewesen. Ja. Und da gibt es Fotos von einer Überbrückung am Stachus. Ja. Wo die Leitern, weil die Trambahn nicht mehr gefahren ist, die Trambahn ist abgeschafft worden und es ist für die U-Bahn gebuddelt worden, wo die Leit ganz lang über ein riesiges Holzklander, wie so ein großes, so Überbrückung, nübergreichseln mussten. Und das war was, wo Sie sagen, das war typisch München.
Ja, das war die berühmte Stachusbrücke und die musste gebaut werden, weil im Untergrund auch die Durchgänge für die Fußgänger zur Baustelle geworden sind. Man konnte den Stachus nur noch oben überqueren, aber oben konnte man ihn auch nicht zu Fuß überqueren, weil die Trambahn gefahren ist, die Autos mussten fahren. Und dann kam die Stadt auf die große Idee, eine Brücke zu bauen.
Und zwar eine riesige, sieht ja aus wie in Venedig.
Ja, und zwar nur mit Stufen, also mit Rollstuhl oder behinderte Leute oder Kinderwagen hat man keine Chance. Also es war ein groteskes Bauwerk, über das viel gespottet worden ist. Und mit dem, ich habe das halt beobachtet, wie gehen die Münchner damit um. Skifahrer sind drüber gefahren, wenn es geschneit hat.
Mit Langlaufski?
Herrliches Pudel. Oder wenn irgendwas gesperrt war wegen Schnee, das wurde ignoriert. Das war für
mich. Sieht man, da ist die Schüttelbrücke gesperrt und Leute laufen neben dem Schüttel hoch.
Drüber, ja. Und man hat viel gespottet, aber dann ist die Geschichte gekippt, denn diese Brücke ist für die jungen Leute zum beliebten Treffpunkt geworden. Man hat sich da zum Rendezvous verabredet oder wenn man in die Kneipen gegangen ist, da oben, da saßen die dann rum und haben gewartet, bis die anderen Spezies kommen und haben die Brücke also richtig ins Herz geschlossen. Und als der Zimniok, der U-Bahn-Chef, die Brücke abreißen wollte, ist ein Sturm des Protestes entstanden. Ja, lass doch diese Brücke stehen. Das ist doch so ein schönes Bauwerk. Und wir können uns da so gut treffen. Kann man doch nicht abreißen. Und die Süddeutsche Zeitung hat sogar in Frage gestellt, wollen wir sie nicht unter Denkmalschutz stellen? Und dann hat aber, das ist wieder typisch München, das U-Bahn-Referat beschlossen, jetzt lassen wir es noch ein halbes Jahr stehen. Da könnt ihr immer nur drüber latschen. Wenn ihr wollt, die Unterführung ist offen.
Geht's also unter oder oben drüber? Oder
oben drüber. Aber die meisten sind aus Nostalgie dann oben drüber.
Aber man sieht da, wie die Leute über die Trambahngleise gekraxelt sind, über die Absperrung. Ja. Dann bei dieser Brücken Kinderwegen hat man gemeinsam hochgehoben. Ja. Eine alte Dame hilft der anderen alten Dame darüber zu kraxeln. Das ist eine köstliche Dokumentation.
Es ist, glaube ich, so, die Münchner sind ein bisschen anarchistisch. Also je mehr Verbote da auf der Straße rumstehen, umso mehr werden die umgangen. Da sieht man, bei der Trambahn steht überall dort Durchgang verboten, Lebensgefahr. Ja, Oma mit den Einkaufstaschen oder Mann mit den Tüten hupft da drüber. Was heißt da Lebensgefahr? Ich muss da rüber.
Mir pressiert's.
Ich hab's präsent. Da, der hupft da noch vor der Trambahn über die Gleise. Das war meine, ja, das habe ich immer gern gemacht, die Münchnerinnen und Münchner zu beobachten, so wie sie sind. wie sie sich in die Schwierigkeiten überbrücken. Und das war halt so eine typische das Geschichte. Ich habe das ein paar Tage lang gemacht, immer geschaut, jetzt hupfen sie schon wieder. Meistens ging das dann so im Zug, also immer klar, fünf hintereinander sind da drüber gehupft, einer dem anderen das nachmacht.
Und Sie haben es an der Brücken aus fotografiert?
Ja, genau, das sind beste Perspektive gehabt.
Ja, so sind Sie wirklich ein Chronist einer Zeit geworden, die ja nicht so spektakulär ist, dass man es festhält, eben wie die Leute über die Brücke hupfen. Ja. Und das ist eigentlich, was immer Ihre Leidenschaft war, diese Alltagssituationen zu fotografieren. Das München, ohne mit den Promis auch, aber sicher. Also Promis hat man damals noch gar nicht gesagt, glaube ich, mit der Schickeria halt. Ja. Und dann einfach den Alltag oder wie man den Alltag bewältigen kann.
Ja, so ist es. Es gibt auch noch andere Szenen, zum Beispiel vom Viktualienmarkt, die Marktfrauen und stinknormale Leute.
Oder von der Wiesn, wo von der Fischfroni mit der Schubkarre das Geld weggefahren wird.
Oder es gab damals, nachdem die Fußgängerzone eröffnet worden ist, haben sie da eigentlich alle, ja, ich will nicht sagen Verrückten, aber kuriosen Menschen getroffen und haben Schilder getragen und haben Predigten gehalten auf der Straße. Das gehört zum Münchner Leben dazu. Und das habe ich heute dokumentiert.
Sie sind ja ein echter Münchner. Als heitere Spiele, und wir haben auch über viel Fröhliches jetzt gerade geredet, was mit den Olympischen Spielen zu tun hatte 1972. Als heitere Spiele haben Sie angefangen und sind in einer Tragödie geändert. Sie waren bei der fröhlichen Seite dabei, Herr Gebhardt, aber Sie haben auch die Tragödie eigentlich eher ungewollt mit dokumentiert. Wie haben Sie diesen 5. September und die Tage davor und danach erlebt?
Ja, ich habe das halt erfahren wie alle Kolleginnen und Kollegen und war seit dem Vormittag im Olympiadorf und haben versucht, Fotos zu machen, aber man wusste ja noch gar nicht, was überhaupt los war. Es war lange Zeit nicht klar, was tatsächlich passiert ist. Mhm. Und als man das dann wusste, dann waren schon zwei, glaube ich, erschossen im Olympiadorf. Und die Situation ist halt eskaliert. Als festgestanden ist, dass die Geiseln nach Fürstenfeldbruck ausgeflogen werden, bin ich auch sofort losgefahren nach Fürstenfeldbruck. Der Flughafen war aber schon komplett abgesperrt, dass man von der einen Seite nichts sehen konnte. Ich bin dann auf die gegenüberliegende Seite gefahren und habe dann das ganze Desaster ungefähr aus 500 Meter beobachtet, wie das alles explodiert ist und konnte dann halt auch dieses Foto machen, auf dem man sieht, was da abgelaufen ist und später am anderen Morgen die zerschossenen Hubschrauber und dann den Abtransport der israelischen Sportler, die erschossen worden sind. Und wie es leider so gelaufen ist, mussten die überlebenden Terroristen ausgeliefert werden und das konnte ich auch fotografieren vom Flughafen Riem aus. Das hatte ich einen Tipp gekriegt, dass jetzt das Flugzeug da kommt, das sie ausliefert. Ja, das war ein tragisches Ende und jeder kennt das. Aber ich als Chronist musste heute dabei sein und habe das auch dokumentiert.
Man merkt aber jetzt noch, dass Ihnen das schon sehr nahe gegangen ist und immer noch nahe geht.
Ja, weil es schockiert. Ich bin ja kein Kriegsberichterstatter, sondern ein Mönchenfotograf. Und war geprägt von den ganzen Vorbereitungen der Olympiade und von den schönen Spielen und dann dieses Ende. Ja,
und auch das tragisch. Haben Sie dokumentiert. Auch berührende Fotos in diesem Buch. Die wilden 70er Jahre waren aber auch erschütternde 70er Jahre, wie wir eben gerade vom Olympia-Attentat gehört haben, Heinz Gebhardt. Und es war auch eine Zeit, eine sehr kriminelle Zeit. Es gab einen legendären Banküberfall und es gab auch Kindsentführungen und andere Entführungen, Richard Oetker zum Beispiel. Aber es sind auch Kinder entführt worden, wo Sie zufällig auch ganz nah bei Lösegeldübergaben oder bei Kindsübergaben dabei waren. Das berührt einen doch schon auch sehr.
Ja, es waren sehr dramatische Augenblicke, zum Beispiel als hier ein Anwalt ein Kind befreien konnte und dann in rasendem Tempo vor der Polizei davon gefahren ist. Und da sieht man, wie er mit dem Kind auf dem Arm, das schaut so geschreckt, dass man sich vorstellen kann, was da gelaufen ist, es in seine Kanzlei bringt. Und das andere Bild, da haben die Verleger vom Münchner Merkur ein Lösegeld zusammengekratzt und auf Wunsch von den Entführern das Geld überbracht. Das war sehr riskant, aber es hat geklappt. Und da sieht man, wie dieses Kind gerade wieder zurück zu den Eltern kommt.
Und da waren Sie sozusagen als Fotoreporter auch immer dabei, als das alles gerade abgelaufen ist.
Ja, mittendrin halt. Mhm. Oder dann die Wienerwald-Entführung, als die Tochter vom Wienerwald, Händel Jan, plötzlich verschwunden war und entführt wurde. Ich saß gerade am Abend in der Redaktion, als der Redakteur Thomas Koch neben mir ans Telefon geht und zuhört und sagt dann plötzlich, ja, wo soll ich denn jetzt in der Nacht am Pfarrer hernehmen? Und dann schiebt er mir einen Zettel rüber, die Entführer. Die Entführer wollten, dass er einen Pfarrer organisiert, denen sie das Geld übergeben wollten, der das Geld an sie übergeben sollte, um die Entführung da wieder zu beenden. Hat man schon gesehen, dass die das recht dumm anstellen. Aber die ganze Verhandlungen über die Freilassung in dieser Nacht, der Ort, der Platz, die Modalitäten, haben alles an diesem Schreibtisch stattgefunden. Und der Redakteur, der blieb ununterbrochen dort. Es kam dann die Mutter von der Evelyn Jahn und der Anwalt und der Steinberg, der dann das Geld überbrachte. Also die ganze stundenlange Verhandlungen mit dem Entführern lief da ab und ich war halt mittendrin. Und als es dann Gott sei Dank glücklich ausgegangen ist, bin ich mit dem Steinberg und mit den Jahns von der TZ-Redaktion sofort ins Polizeipräsidium gefahren und konnte halt diese letzte Phase, dass der Händel Jahn seine Tochter wieder in die Arme schließt, auch noch fotografieren.
Also Sie waren immer nah dran an allem, was passiert ist in München. Also,
ja, ich war halt von Anfang an dabei und somit sind die Dokumente entstanden. Es sind Dokumente der Zeitgeschichte und die gehören genauso dazu wie lustige Bilder.
Wie lustige Sachen. Ja. Und Alltagssituationen haben Sie auch, da unterhalten wir uns auch nochmal, ganz besondere Alltagssituationen aus einer jetzt versunkenen Welt. Aber Sie waren zum Beispiel auch dabei bei diesem legendären Banküberfall, wo sich dann die mit einer Geiselnahme dann noch das sozusagen Catering vom Feinkostkäfer gewünscht haben.
Genau, das war die Deutsche Bank in der Prinzregentenstraße schräg gegenüber dem Feinkostkäfer. Das hat sich auch lange hingezogen und das Problem war, man hatte ja keine Erfahrung, wie man mit einem Banküberfall, mit Geiselnehmern umgeht. Mhm. Die Polizei hatte keine Blaupause, wie macht man das? Und darum hat sich das dann so dramatisch entwickelt. Und in dieser Zeit dazwischen kam der Feinkost, der Gerd Käfer, auf die Idee, ja, die brauchen doch mal was zu essen, das beruhigt dann ein bisschen. Und in Absprache mit der Polizei hat er dann seine Ober mit Kochmütze und mit Silbertablett und Champagnerkübel dann übergeschickt über die Straße.
Sie haben das fotografiert,
ja,
also freilich. Von oben.
Ja, freilich.
Unglaublich.
Und ja, es hat ausgeschaut wie ein Hollywood-Film, aber es war Wirklichkeit. Und ich saß oder lag auf einem Fenster gegenüber im ersten Stock und dann zu vorgerückter Stunde kam hinten plötzlich ein Scharfschütze von der Polizei, gesagt, haben Sie nur Platz. Und dann haben wir, und als das dann eskaliert ist, so komisch es klingt, hat er geschossen und ich, aber mit der Kamera.
Aber das war damals auch ein tragischer Ausgang, es ist jemand ums Leben gekommen.
Der Schreck kommt immer erst hinterher. Mhm. Also in dem Moment, als der da auch neben mir geballert hat, ich habe das gesehen, wie das Auto unten die Scheiben zerplatzt. Mhm. Und wie der Bürgermeister Steinkohl, der ist dann hingerannt, hat die Tür aufgerissen und hat die verletzte oder schon tödlich verletzte Geisel Ingrid Reppel herausgezogen. Man fotografiert das irgendwie
aus Reflex fast,
ja. Und der Schreck kommt erst hinterher. Mhm. Man sagt, um Gottes Willen. Und so war es halt dann auch. Das waren so Situationen, auf denen man in München nicht vorbereitet war. Mhm. Das waren neue Formen der Gewalt, Erpressung, Kindsentführung, Banküberfälle mit Geiseln. Aber das hat in Anfang der 70er Jahre halt in Lauf genommen.
Und das haben Sie auch dokumentiert und sind sozusagen zu einem Zeitzeugen und zu einem Chronisten geworden, obwohl es das damals ja das aktuelle Geschehen war. Und jetzt im Rückblick ist es ja ein Stück Münchner Geschichte. Ja. So viel hat sich getan in diesen 70er Jahren, Heinz Gebhardt, und Sie haben das alles dokumentiert. München hat sich verändert durch die Baustellen, die Olympischen Spiele, die Mini-Rock- und Büstenhalter-Demonstrationen, die Schickeria, die wilden Partys, die Fröhlichkeit, die Aufbruchstimmung, aber dann auch diese Untergangsstimmung. Berührend auch das Foto von den letzten Tante-Emma-Läden, vom letzten Dienstmann, wo das letzte Mal die legendäre Trambahnlinie Nummer 8 gefahren ist. Auch das haben Sie dokumentiert.
Ja, das gehört dazu. Das lag auf der Hand, dass hier einiges für immer verloren geht. Und bevor es niemand mehr kennt und weiß, wie es ausgeschaut hat, habe ich es halt fotografiert. Die Tante-Emma-Läden, die letzten, die sind alles Läden aus Heidhausen. Mhm. Da bin ich mal rumgezogen und habe die halt fotografiert. Das waren so 20 Stück noch. Und die sind dann sehr schnell verschwunden. Oder so die letzte Fahrt der Linie 8.
Ein Wagen von der Linie 8. Lacht.
Wer kennt das nicht? Wo Weißviertel. Aber es gab die letzte Tram noch und die Linie wurde dann abgeschafft und auch so ein alter Wagen ist dann nochmal durch die Stadt gefahren. Oder auch die letzte Trambahn durch das Karlstor, durch die Neuhauser Straße, bevor die Fußgängerzone gebaut worden sind. Oder der letzte Dienstmann auf dem Münchner Hauptbahnhof. Die Kofferkulis haben dem ja das Geschäft verdorben und er hat es bis zuletzt noch ausgehalten. Auch den habe ich aufgenommen. Und was auch.
Der letzte Laternenanzünder.
Der letzte Laternenanzünder. Das war mehr Zufall. Ich bin da wie immer durch die Stadt gegangen und sehe dann abends den, so einen Buben, so 15 Jahre alten Buben, der da an der Laterne von der Mariensäure rumfummelt. Und dann habe ich ihn gefragt, was er da macht. Sagt er, ja, neue Kerzen reinhängen. Ja. Sag ja, wieso? Ja, macht das jeden Tag. Ach so, ja, das sind echte Kerzen noch. Und sag ich, ja, von wem bist denn du? Ja, ich bin Ministrant im Alten Peter.
Mei.
Ja. Und dann habe ich halt den fotografiert und das war im November damals und als der Christkindlmarkt dann 71 auf den Marienplatz verlegt worden ist, wurde auch die Mariensäule elektrifiziert und es gab keinen Laternenanzünder mehr.
Sie haben ihn fotografiert, sonst darf es ja, gar keiner mehr wissen.
Da ist er noch da. Und der hat auch zufälligerweise, wie die Kirche geheißen, Peter.
Mei, das kleine Peterl. Mei. Manchmal wäre man schon wehmütig. Ich bin auch sehr wehmütig geworden, obwohl ich die Zeit gar nicht erlebt habe. Aber ich hätte sie gerne erlebt, wenn man so durch ihr Buch blättert, wenn man auf einmal auch sieht, wie Jack Nicholson in ein Hotelzimmer ist und sie haben ihn fotografiert. Oder ein köstliches Bild einer der weltberühmtesten Dirigenten in einem Bauhelm, Sergio Celibidache.
Ja, also den habe ich gerne fotografiert, weil er war also ein ganz außergewöhnlicher Dirigent mit einer ungeheuren Ausstrahlung. Und als der Gasteig, die Philharmonie gebaut worden ist, gab es eine Besichtigung der Baustelle. Und weil das alles noch voller Gerüst war, musste jeder einen Sturzhelm aufsetzen.
Auch der Dirigent.
Und ich habe ihn dann gleich erkannt und dachte mir, ja, der Sturzhelm steht ihm gut. Und haben sich ein paar sehr witzige Bilder ergeben, weil er gemerkt hat, auf was ich es abgesehen habe. Und als dann alles vorbei war und ich zum Parkplatz gegangen bin, kommt ein Fernsehteam daher und fragt, was hast denn du dauernd diesen Maurer fotografiert?
Es war für uns vom Bayerischen Fernsehen. Sie dürfen schon sagen. Ist ja auch schon
was
verjährt.
Was hast du für Maurer fotografiert? War das immer besonders. Ich gesagt, das ist der Celi. Was? Das ist der Celi. Ja, und er selbst hat dann so viel Spaß gehabt mit dem Bild, dass er sich eine Portion Autogrammpostkarten machen
mit
hat lassen
dem
von mir. Ja, ich habe ihm dann 100 Stück geschenkt. Und das war halt, er hat auch viel Humor gehabt. Also darum hat das Bild eine besondere Erinnerung in mir.
Sie haben ja ein riesiges Archiv zusammengetragen und auch von einem Kollegen noch die Bilder übernommen. Ja, was macht man denn mit so einem gigantischen Fotoarchiv, das ja auch die Verantwortung für Sie hat, dass es was Historisches ist?
Ja, Sie haben das angesprochen von einem Kollegen, das war der Rudi Dix. Es hätte mein Vater sein können, das war ein ganz großer Nachkriegsfotograf von München. Und ich habe den immer großen Respekt gehabt von dem. Ich wusste, was er in den 50er Jahren fotografiert hat, das die Amerikaner in München noch. Und wir haben uns dann so nach einigen Jahren erst einmal richtig miteinander unterhalten. Und ich weiß noch, es war am Oktoberfest, wo er mir plötzlich seine Maske rüberschöpft und sagt, ich war der Rudi, Prost. Und dann sage ich, ja, Herr Dix, ja, Prost. Dann sagt er, na, Rudi, weiß ich. Und da hat sie eine gute Freundschaft entwickelt. Und ich habe dann kurz vor seinem Tod eine große Ausstellung mit seinen Bildern gemacht im Stadtmuseum über die 50er Jahre. Und das hat ihm halt sehr gefallen. Es hat ja niemand sich vorstellen können, dass der so tolle Fotos hat. Und als er gestorben war, hat er mir sein Archiv testamentarisch vermacht.
Das ist auch eine Verantwortung.
Und das waren so 300 Negativordner, alles sauber beschriftet. Und das habe ich dann, weil es mir zu viel geworden ist, dort hingegeben, wo es hingehört, nämlich ins Stadtarchiv. Mhm. Vorher nochmal genau beschriftet, damit man weiß, was drauf ist. Und genauso habe ich es mit meinem Archiv gemacht. Also es ist wichtig, dass es verwendbar ist, dass man weiß, was auf den Negativen drauf ist. Und in der Zwischenzeit habe ich es auch alle digitalisiert. Jetzt gibt man ein Stichwort ein und zack, sind alle relevanten Bilder auf dem Bildschirm. Und das ist jetzt ein gutes Gefühl, weil da sind sie gut aufgehoben, da werden sie benutzt. Können, weil die ja auch jetzt alles digitalisieren, auch dann digital vom Bildschirm angeschaut werden und man kann damit forschen, man kann schauen, wie es damals in München zugegangen ist, sowohl beim Rudi Dix in den 50er Jahren, in Nachkriegszeiten oder mit mir in den 70er Jahren, aber auch die anderen Jahre gehören zu meinem großen Archiv und die sind alle inzwischen im Münchner Stadtarchiv gelandet.
Wie viele Fotos von Ihnen sind es? Wie viele Fotos von Erna sind es ungefähr? Wie viele tausende Fotos haben Sie gemacht?
Ungefähr 600.000.
Mein Gott, wie oft Sie auf den Auslöser gedruckt haben. Unglaublich.
Ja, bitte recht freundlich.
Ihre Bilder sind digitalisiert, archiviert, in einem wunderbaren Buch zusammengefasst, aber nur ein Bruchteil davon, Heinz Gebhardt. Sie haben ja gerade während der Musik gesagt, es hat sich dann auf einmal schlagartig so die Technik geändert. Sie haben früher mit einer Farbkamera und mit der Schwarz-Weiß-Kamera mit sauteuren Filmen rumrennen müssen. Allein wie Sie die Bilder zum Beispiel nach Hamburg zum Stern-Verlag gebracht haben, das war ja eine Aktion.
Ja, also man kann sich heute im Handy-Zeitalter nicht mehr vorstellen, überhaupt nicht mehr vorstellen, wie aufwendig, kompliziert und teuer die Fotografie davor war. Man kann so als Schnittpunkt das Jahr 2000 ungefähr nehmen. Vor 2000 war es noch analog, also mit Filmen, Papieren, Farbdias. Und ab 2000 dann schrittweise und sehr schnell ging alles in die digitale Version. Man steckt einen Chip in die Kamera rein und steckt den in irgendeinen Laptop rein. Und alles wird automatisch vom Photoshop behandelt. Das war's. Kostet nichts, außer dem billigen Chip. Und das war halt vorher anders. Und so wie es halt immer ist, man verbessert seine Technik. Und in den 90er Jahren, als ich also meine Farbtechnik einschließlich der Entwicklung auf dem Höhepunkt hatte, da merkte man, dass es keine Zukunft haben wird und dass es dahin geht und ganz was anderes kommt. Das hat nicht nur mir, sondern vielen anderen Kollegen schwere Probleme bereitet, weil man hat ja investiert, die Kameras, in denen man Filme eingelegt hat, die waren wertlos, sind wertlos geworden.
Und die haben so viel gekostet, ich meine, das war ja Handwerkszeug.
Und nicht nur die Kameras, sondern auch, ich hatte alles auf Leica-Basis, die größten Teleobjektive und die besten Weitwinkeloptive, alles von Leica, das war ein wahnsinniger Wert, der von innerhalb kürzester Zeit auf einen nicht mehr zu beziffernden Restwert da abgeschrieben werden mussten, weil es nicht mehr gebraucht wurde. Man brauchte digitale Dateien, die man per E-Mail schicken kann, die man übers Internet schicken kann. Und dieser Übergang war für alle schwierig und für mich auch. Aber ich habe es Gott sei Dank geschafft, weil ich mich sehr früh mit der Digitalisierung befasst habe. Und so habe ich überlebt.
Aber es ist schon ein großer Schritt gewesen. Also die Fotografie hat sich ja im Großen und Ganzen lange nicht geändert gehabt und durch die Digitalisierung dann komplett.
Ja. Und ich erinnere mich noch, es kam mal ein Brief vom Spiegel, weil für den ja auch viel fotografiert habe. Und da wurde ich gefragt, denken Sie einmal daran, digital umzustellen. Dann habe ich erst einmal nachschauen müssen, was meinen die denn überhaupt? Und so weltfremd waren wir dann selber noch. Und hat nicht,
das ging ja schnell.
Und dann ging es rasend schnell. Und ich weiß noch, wie ich zu meinem Fotogeschäft gegangen bin und gesagt habe, was hast du den besten Scanner, den du hast und den besten Fotobearbeitungssoftware. Das war noch nicht ganz klar, ob das Photoshop wird oder andere. Da gab es andere auch. Und habe mich sofort in die neue Technik gestürzt und das halt gelernt. Und da gab es aber auch noch nicht viele Leute, die das konnten. Ich habe halt dann in den Zeitungen angerufen, wer versteht denn was vom Photoshop, und habe dann so eine Fernheilung mitgemacht. Also, jetzt drückst du da drauf und jetzt schiebst du es darüber. Merkst
hat
du
aber
was?
Auch funktioniert.
Aber es hat
aber da hat sich Ihr Beruf komplett geändert.
Man muss halt nur einfach, man darf nicht aufgeben.
Eine ganz andere Art, eine ganz andere Stadt, eine ganz andere Art zu arbeiten war das, was Sie hier in diesem Buch gezeigt haben, das wilde München, im Volk Verlag erschienen, Heinz Gebhardt bei mir zu Gast. Irgendwann mal war aber diese Zeit vorbei. Und jetzt, wo wir das Buch gerade zuschlagen, tut es mir richtig weh, weil es so eine besondere Zeit in München war. Trauern Sie der Zeit hinterher?
Nachtrauern? Nein, überhaupt nicht. Also das ist was, ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte und froh, dass ich genau in dieser Zeit so jung war noch, dass ich also Tag und Nacht rumrennen konnte. Das könnte ich heute nicht mehr. Und dass die Redaktionen damals in München in den 70er Jahren dass man mit denen so wunderbar zusammenarbeiten konnte, wie ich es konnte. Also es war eine ganz tolle Zeit zu arbeiten und die Ereignisse zu sehen. Und wenn ich später geboren worden wäre oder früher, dann hätte ich das nicht mehr so erlebt. Aber das war ein Glücksfall und ich war zur rechten Zeit am rechten Ort. Und schön war's.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Heinz Gebhardt, schön war's mit Erna zu ratschen über Münchens wilde 70er Jahre und Ihr Buch mit brillanten Fotos und tollen Erinnerungen, die Sie erzählt haben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich auch.
Für Gott.
Habe die Ehre.